Anton, was sagt dir die Zahl 93.813?
Das klingt doch verdächtig nach unserer zunehmend wachsenden Zuhörerschaft, was die Zahl der einzelnen Hörer angeht.
Korrekt, das ist die Anzahl unserer Hörer in 2022 gewesen. Und für die gibt es jetzt unseren traditionellen Rück- und Ausblick. Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos. Ich betreibe den Finanzblog nurbares-ist-wahres.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Divi Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Luis, bist du gut durch den Dezember gekommen? Wie waren die Weihnachtstage? Ich hoffe, du bist reich beschenkt worden, obwohl ich meine, das hört dann, meine ich, auch irgendwann mal auf. Und ich hoffe natürlich, du bist gut ins neue Jahr gestartet.
Ja, Anton, so viele Fragen auf einmal, die ich aber, glaube ich, durchweg mit Ja beantworten kann. Das glaube ich nicht nur, das weiß ich sogar. Was ja das Konsumniveau angeht, da bin ich ja altersmäßig statistisch auf dem Höhepunkt. Das hat sich allerdings Weihnachten nicht niedergeschlagen. Ich bin ja bekannt als auch familienintern als Weihnachtsmuffel und folgerichtig habe ich ein einziges Weihnachtsgeschenk bekommen, über das ich mich dann aber auch gefreut habe, nämlich einen richtig schönen Grinch-Pulli. Wie sah es denn bei dir aus am Fest der Liebe?
Ja, ich bin ehrlich gesagt auch nicht so der riesengroße Weihnachtsfan. Auf der einen Seite finde ich die Tage schön mit der Familie, und leckeres Essen ist auch nicht schlecht, aber ja, ich finde es ganz schlimm, Sachen zu schenken, nur um Sachen zu schenken, weil dann kommt häufig echt ja, viel teurer Mist dabei rum, den man nicht unbedingt braucht, aber bei mir war es dieses Jahr wirklich, also ich wurde gut beschenkt und habe meiner Meinung nach schöne Sachen verschenkt. Also zumindest meine Freundin hat sich sehr gefreut. Das ist ja das Allerwichtigste bekanntermaßen. Und Silvester, da hatte ich tatsächlich Kontakt mit der Polizei, aber nicht das, was du jetzt denkst, Luis. Nein, ich habe nicht zu aggressiv geböllert, sondern wir hatten hier Freunde zu Gast, berufliche Freunde, Kollegen von meiner Freundin, Polizeikollegen. Und da haben wir hier Raclette gemacht und dann Spiele gespielt. Du merkst, auch ich werde langsam alt, Luis, und wir lassen es. Die Jugend lässt es auch nicht mehr so krachen.
Ja, ich nehme an, bei den Spielen waren Handschellen auch mit dabei. Aber lass mal das Thema auf sich beruhen. Ja, dass man dich jetzt festgenommen hätte wegen Böllerei, davon wäre ich jetzt auch nicht ausgegangen. Eher dann wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Aber dem scheint dann auch nicht der Fall gewesen zu sein. Und ja, apropos Trunkenheit, wir waren wie die letzten Jahre immer mit Freunden hier zusammen, haben das neue Jahr begrüßt und bekanntermaßen eine Winzerfamilie aus Franken. Und von daher wurde dann wieder, ja, Weißwein kredenzt, war wie immer sehr gut und habe mich dann natürlich mit dem Winzer unterhalten, wie der Jahrgang 22 werden wird. Und er meinte, bei den Weißweinen war es, oder für die Weißweine war es zu früh, zu warm und zu trocken. Und eigentlich war ich davon ausgegangen, dass ja viel Sonne eigentlich gut ist für die Trauben. Hat auch nochmal gesagt, ja, bei den Rotweinen ist das richtig. Allerdings bei den Weißen geht das eben, wenn das zu früh ist und dann auch zu lang andauert, auf die Kosten der Säure und des Aromas. Und ja, von daher erwartet er einen qualitativ nicht ganz so guten Jahrgang 2022, aber ich lasse mich dann wieder Ende 2023 überraschen.
Ja, ich habe tatsächlich dieses Silvester relativ alkoholarm verbracht, so dass ich schon relativ früh am 1.1. mit der Portfolioauswertung beginnen konnte und nicht erst am 2. damit starten konnte. Ich war mir schon relativ sicher, dass schon am 1.1. die richtigen Zahlen dabei rumkommen.
Bevor wir jetzt aber zu sehr abdriften, wünsche ich allen Zuhörern im Namen von uns beiden ein frohes, glückliches und zufriedenes 2023.
So ist es. Und auch im Jahr 2023 geht es natürlich im Einkommensinvestoren-Podcast in der üblichen Frequenz weiter. Bevor Luis und ich uns aber in neue Gefilde vorwagen, starten wir mit dieser Folge erst einmal mit dem gewohnten Rückblick für das abgelaufene Jahr und auch noch einem kleinen Ausblick. Selbstverständlich werden unsere Folgen weiterhin mit den Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
Und der ist auch im Jahr 2023, wie könnte es anders sein, der Online-Broker CapTrader mit Sitz in Düsseldorf und unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, die Wert legen auf ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen. CapTrader bietet allen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, über 1 Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst Nischentitel wie vermutlich die heutigen Hochdividendenwerte des Monats lassen sich problemlos finden und ordern. Ein weiterer Pluspunkt dabei sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen, beispielsweise Australien, Kanada und natürlich den USA. Und hier kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal 1 Cent pro Wertpapier bzw. mindestens 2 US-Dollar. Und Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen keine an, ebenso wenig laufende Depotgebühren. Und damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Und aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses sind wir beide selber seit vielen Jahren zufriedene Kunden von CapTrader. Direkt zur Konto- und Depoteröffnung geht es über einkommensinvestoren.de. Und wer über diese Adresse ein Konto und Depot eröffnet, der bekommt von uns auch noch eine kleine kostenlose Dreingabe. Anton, und damit zum Inhalt der heutigen Folge, dem traditionellen Rück- und Ausblick.
Ja, dann fangen wir doch einfach mit dem Offensichtlichsten an. Luis, wie hat sich denn unser Podcast entwickelt? Vielleicht erstmal rein quantitativ die einzelne Abrufzahl hast du ja schon im Intro erwähnt. Gibt es ansonsten noch interessante Zahlen, Daten, Fakten?
Ja, unbedingt. Die Abrufzahl insgesamt für das Jahr 2022 lag, wie gesagt, bei 93.813. Das ist schon eine ganz ordentliche Zahl. Und auch wenn ich natürlich persönlich sechsstellig das Ganze gerne gesehen hätte. Und der beste Monat war der Monat Mai mit knapp 11.000 Abrufen. Die wenigsten Abrufe gab es 2 Monate vorher im März mit 5.228 Abrufen. Und insgesamt betrachtet war das Jahr 2022, allein jetzt was die Abrufzahlen angeht, unser bestes Jahr seit dem Start des Podcasts im Mai 2019. Logisch, 2019 waren die Abrufzahlen noch relativ gering. Und ja, wie bei einem gut beleumundeten Dividendenwert stiegen diese dann tatsächlich von Jahr zu Jahr. Also hier haben wir wirklich eine kontinuierliche Entwicklung von 19 auf 20, 21 und jetzt eben 22. Und Anton, ich denke mal, jetzt in 2023, da peilen wir mal 100.000 plus an, oder?
Ja, ich bin ja immer ein Freund davon, sich ambitionierte Ziele zu setzen. Deswegen, wenn wir es schaffen, so in Richtung 130.000, 140.000 zu gehen, pro Jahr, das wäre schon schön. Aber ich meine, wir beide haben ja jetzt nicht das Ziel, jetzt kurzfristig maximal viele Personen hier zu erreichen, sondern es soll einfach ein schönes Projekt sein. Und ich freue mich einfach, dass wir es in der Vergangenheit geschafft haben, dass immer mehr Leute uns zuhören in diesem Nischenthema. Und wenn das so weiterlaufen würde, dass wir immer mehr Anleger auch für das Thema begeistern können, weil die Einkommensstrategie, die hat einfach viele Potenziale, einkommensorientierte Anlagemöglichkeiten, die haben viele Anwendungsfälle, Fälle, wo sie hilfreich sein können. Also freue ich mich sehr und an der Stelle ein großes Dankeschön an alle, die uns jetzt schon seit Jahren verfolgen. Also es gibt ja, also wir stoßen ja beide immer mal wieder auf Hörer oder Leser oder Mitglieder der ersten Stunde und das finde ich immer interessant, wenn man das dann mal so sieht, wie man sich auch über die Jahre so gemeinsam entwickelt. Also ich freue mich sehr über diese Entwicklung und ja, an der Stelle nochmal ein zweites Mal ein großes Dankeschön an alle Hörer. Macht Spaß, das Projekt. Und auch ein großes Dank an dich, Luis. Macht auch mit dir weiterhin viel Spaß.
Das retourniere ich sehr gerne an dich. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch mit unserem Gemeinschaftsprojekt sehr zufrieden und finde es immer wieder toll, vor allem auch durch die Recherchen zu den einzelnen Folgen noch dazu zu lernen, auch nach so vielen Jahren. Allein aus dem Grund lohnt sich das Ganze. Und dann sage ich mal, gehen wir mal über zu unseren ganz persönlichen Rückblicken. Anton, fangen wir vielleicht mal mit dem Nicht-Monetären an. Was waren denn da so deine persönlichen Schlaglichter im Jahr 2022?
Ja, eins meiner Highlights in 2022, es wurde darauf hingewiesen, dass ich so oft sage 2022, deswegen jetzt mal die ausgesprochene Variante, 2022, eins meiner größten Highlights war da natürlich unsere Buchveröffentlichung, meine erste Buchveröffentlichung. Bei dir war es die 5. oder 6., wenn ich mich nicht täusche. Es gibt bei dir noch so ein Erstlingswerk. Das meine ich auch gar nicht direkt Themenbezug zur einkommensorientierten Geldanlage hat, aber ich denke, das war auch für dich nochmal ein Highlight, obwohl du da auch schon ein bisschen erfahrener bist.
Ja, war tatsächlich meine 6. Buchveröffentlichung, aber für mich auch die erste mit einem Co-Autor und wer selber schon mal ein Buch geschrieben hat, vielleicht auch mal mit jemandem zusammen, der weiß natürlich um die Herausforderung, die so ein Projekt ja mit sich bringt, das Ganze auch ja beidseitig so zu harmonisieren, dass da auch ein ja wirklich rundes Werk bei entsteht. Und ich finde auch, das ist uns herausragend geglückt, natürlich jetzt in der Eigensicht. Und ja, mit dem Ergebnis, aber das hatte ich ja auch schon seinerzeit gesagt, war ich sehr zufrieden. Und ich habe es mir auch notiert, tatsächlich als einer der jetzt nicht monetären Höhepunkte des Jahres. Was hast du denn sonst noch hervorzuheben aus den vergangenen 12 Monaten?
Ich meine, wir haben gerade eben gar nicht den Titel erwähnt. Also das muss ja noch sein. Also Closed End Funds verstehen und bewerten und auch die Amazon-Rezensionen, die deuten darauf hin, dass das eine halbwegs runde Sache geworden ist. Ansonsten im nicht monetären Bereich, ja, kommt drauf an, was man da jetzt mit reinzählt. Also bei mir privat hat sich ehrlich gesagt gar nicht so viel getan. Man wird langsam älter, es wird langsam alles ein bisschen anders, aber sehr im positiven Sinne. Ich weiß nicht, hast du irgendwelche prägnanten privaten Veränderungen gehabt? Bei mir ist das eher so ein stetiges Verbessern. Also es sind eher Prozesse bei mir und nicht so sowas wie, dass ich jetzt angefangen habe, Sport zu treiben, dem war nicht so. Also es sind beispielsweise Sport, da setze ich mir eben so kleinere Ziele, was ich da erreichen möchte. Aber das wäre jetzt nichts, wo ich sage, dass das jetzt ein riesengroßes Highlight war. Ich freue mich einfach, wenn man sich kontinuierlich in Dingen verbessern kann. Genau, wie sieht's bei dir aus? Hattest du noch irgendwelche privaten Schlaglichter, wie du das gerade eben so schön benannt hast?
Da geht es mir ähnlich wie dir. Jetzt großartige Veränderungen hat es in meinem privaten Umfeld auch im letzten Jahr nicht gegeben. Ja, die Kinder werden älter, logischerweise, die Ehefrau natürlich nicht. Ja, und darüber hinaus allerdings, was ich tatsächlich im letzten Jahr besonders fand, es war das erste Jahr wieder nach einer Zwangspause, wo wieder Präsenzveranstaltungen stattgefunden haben. Und da muss ich schon sagen, das fand ich doch, oder das waren doch teilweise sehr besondere Momente. Zum einen haben wir uns natürlich auch wieder getroffen in großen Umfeldern. Ja, es gab ein Wiedersehen. Ja, auf der Invest, ja, mit der Börse Stuttgart, mit Ritchie und Konsorten, mit den Bloggerkollegen. Es gab, wo wir auch beide waren, ja, auf der World of Trading. Es gab weitere Präsenzveranstaltungen, Vorträge. Und es war einfach mal wieder schön, direkt vor und mit Menschen zu sprechen, ja, in persona. Und ja, was relativ Besonderes wiederum innerhalb der Veranstaltung war die Wealth Week. Die hat ja unser Sponsor CapTrader zusammen mit Reit, ja, also der Firma, die sich auf die Gründung von GmbH spezialisiert hat, hier aus Berlin. Da hatte ich ja auch mal den Geschäftsführer bei mir im Interview. Die haben zusammen eine Wealth Week veranstaltet, wo ich eben auch als Referent auftreten durfte. Und das war eben auf Mallorca, ja, in Palma de Mallorca. Und das war natürlich schon was Besonderes, weil es dazu auch ein Rahmenprogramm gab. Und ich muss sagen, das war alles in allem eine sehr, sehr gut gelungene Veranstaltung mit den richtigen Anteilen auch, ja, aus Kultur, ja, entspanntes Beisammensein und eben, ja, Wissensvermittlung. Ja, das war schon, fand ich, ja, eine kleine Perle des Jahres 2022.
Und was die geschäftliche Entwicklung angeht, Luis, bist du da zufrieden dieses Jahr?
Mit dem Geschäftsjahr 2022 bin ich unterm Strich zufrieden. Das lief sehr solide, wenngleich nicht so gut wie das Jahr davor, also 2021. Das denke ich aber, ist ja der allgemeinen Börsenlage geschuldet. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Wir haben uns ja auf der WOT, war das glaube ich, auf der World of Trading, auch mit dem Georg Hodolitsch unterhalten vom Finanzbuchverlag. Und der hat ja auch nochmal ein Stück weit bestätigt, ja, dass Börsentrends eben auch eine Auswirkung haben auf die Umsätze mit Börsenliteratur und das Ganze natürlich prozyklisch, ja, nicht antizyklisch. Und diese Prozyklik, die spiegelt sich natürlich auch in anderen Bereichen wieder. Und von daher war unterm Strich halt die, ja, Besuche von Webinaren oder die Buchung kostenpflichtiger Dienste und Leistungen halt etwas geringer als eben 2021. Aber ich denke, das ändert sich dann auch spätestens wieder, wenn die Börsenampeln hier auf grün schalten. Ja, und das ist ja auch so ein bisschen wie beim Podcast, das hatten wir vorhin auch, glaube ich, gar nicht erwähnt. Der ganze Bereich Finanzpodcast, der ja leidet ja, oder zumindest die Independent-Formate, wie wir eins sind, die leiden natürlich auch ein Stück weit, also je nach Format natürlich, darunter, dass die kannibalisiert werden von, ja, Podcasts, die von großen Medienhäusern, ja, wie beispielsweise eben, ja, von der Verlagsgruppe Handelsblatt, ja, oder ähnlichen großen Spielern, Akteuren am Markt herausgebracht werden, sieht man auch sehr schön an den Statistiken beziehungsweise Top-Platzierungen, wie über die Jahre eben diese großen Spieler die kleineren verdrängt haben. Ja, und von daher auch nochmal, und also unter den Voraussetzungen muss ich auch nochmal sagen, bin ich doch mehr als zufrieden mit der Entwicklung des Podcastes und zufrieden auch mit der geschäftlichen Entwicklung. Wie sieht es diesbezüglich bei dir aus?
Ja, was die Podcast-Aufrufzahlen angeht, da sprichst du einen guten Punkt an, Luis. Das ist ja wirklich ein, also in Anbetracht des Marktumfelds ist das ja wirklich ein geniales Wachstum. Also wenn wir eine Aktie hätten, die würde, denke ich, richtig gut laufen. Das wäre relative Stärke zum Sektor auf jeden Fall, weil wir kennen ja auch einige andere Podcaster und stetige Wachstumsraten waren in den letzten 2 Jahren alles andere als üblich. üblich. Das spricht auf jeden Fall für die Nische und die Qualität, die wir auch, denke ich, weiter beide liefern wollen. Geschäftlich bin ich ja relativ spitz aufgestellt im Thema Einkommensstrategie und da auch mit Fokus auf Closed-End-Funds und CEF-ähnlichen Vehikeln. Und in Kombination mit dem Buch, was wir rausgebracht haben, was ja auch schon verkaufszahlenmäßig gut lief. Also das ist ja jetzt für uns keine relevante Einnahmequelle gewesen, das Buch, aber hat sich ja rein zahlentechnisch gut verkauft, soweit wir das überschauen können, und vermutlich auch dadurch ein bisschen befeuert laufen meine Aktivitäten erfreulicherweise ja besser denn je. Also ich musste auch mal beim Mitgliederbereich jetzt auch zweimal die Preise für die Mitgliedschaft anheben, damit einfach nur noch die dabei sind, die sich auch wirklich fürs Thema interessieren, die da auch sich einbringen möchten, die den Wert sehen, die auch das Niveau dann erhalten wollen, und die sich einfach nur über Dividendenaktien austauschen wollen, für die soll das nicht sein. Und dementsprechend habe ich da auch dieses Jahr ein bisschen mehr gefiltert und denke, dass da auch die Bestandsmitglieder sich darüber freuen, dass das Niveau da auf dem Niveau fortgeführt werden kann. Lieber etwas kleinere, feine Gruppe als groß und so ein bisschen eskalierend, was die Themen angeht. Das ist da schon meine Langfriststrategie. Und ansonsten, ich unterstütze ja auch Anleger 1:1, also bin da sozusagen eine Art Sparringspartner. Ich unterstütze mit Wissen, sag, was ich selber mache, und auch das erfreut sich erfreulicherweise einer regen Nachfrage. Das geht auch langsam bei mir so in Richtung Kapazitätsgrenze. Also das ist jetzt noch nicht ausgereizt, aber man kann ja auch nicht für 50 Anleger auf hohem Niveau dauerhaft eine Dienstleistung erbringen. Das kennst du selber, Luis. Deswegen, ich bin da sehr froh mit der Entwicklung, was natürlich auch vermutlich durchs CEF-Buch nochmal angekurbelt wurde. Wie waren deine Entwicklungen bei den Finanzanlagen?
Ja, kommen wir mal zu harten Daten, Zahlen, Fakten, so ist richtig. In einer Zahl zusammengefasst, insgesamt Total Return -4% hat das Jahr 2022 bei mir geliefert, wobei halt die verschiedenen Anlagen doch sehr unterschiedlich gelaufen sind. Und hier müssen wir auch die ja letztendlich unterschiedlichen Depots auseinanderdividieren. Die haben sich naturgemäß höchst unterschiedlich entwickelt, genauso wie jetzt außerbörsliche Anlageklassen. Ja, Anton, mit welcher soll ich denn anfangen?
Dann fang doch direkt mal mit dem Trade Republic Depot an. Wie sah es da aus?
Ja, das ist doch eine hervorragende Idee. Trade Republic hat im Herbst eine Angebotsoffensive gefahren. Sprich, die haben nochmal die Palette der handelbaren und sparplanfähigen ETFs und Einzelaktien, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall ETFs enorm verbreitert. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, jetzt auch das Depot komplett auf ETFs umzustellen und die Einzelwerte, die ich bis jetzt ja auch noch damit bespart habe, einfach aus Mangel an Alternativen auch im ETF-Bereich, die habe ich jetzt komplett ausgelagert in ein Einzelwertdepot, sodass ich also zukünftig, was diese, sagen wir mal, wirklich öffentlichen Musterportfolios angeht, zweigleisig fahre. Einmal mit dem klassischen Sparplan-Depot bei Trade Republic. Und da bin ich eben komplett auf Sammelanlagen, also konkret 6 unterschiedliche ETFs und einen Closed-End-Fund, die ich da bespare, auch weiterhin. Und eben ein Einzelwertdepot, da komme ich gerne gleich nochmal drauf. Ja, tatsächlich, da das Ganze einkommensorientiert erfolgt ist, die Anlage, hat das Sparplandepot das Minus des Marktes so in der Höhe nicht mitgemacht. Ja, es gab im ersten Halbjahr ein Minus von 6,6%, im zweiten Halbjahr ein Minus von 3,8%, macht also etwas über 10% Minus. Dafür allerdings auch bereinigt um neu angelegte Gelder ist die Ausschüttung gestiegen, also die Ausschüttungssumme. Ja, also das ist vielleicht noch ein Effekt, vermutlich hast du den ähnlich beobachtet, dass tatsächlich bei den Dividendentiteln 2022 jetzt eben um Zu- und Abflüsse bereinigt, die Ausschüttungen höher waren, ja, auch um Währungseffekt jetzt bereinigt, als im Jahr davor, ja, also in dem schlechten Jahr 2022, ja, das Ganze besser war als im Jahr 2021. Können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Habe ich auch eine bestimmte Hypothese zu, warum das so ist. Genau, und wie gesagt, das war halt ein kleines Minus. Die Dividendenrendite liegt aktuell im Sparplandepot bei 6,2%. Und die Entwicklung war übrigens im vergangenen Jahr nahezu deckungsgleich zu einem klassischen 70-30-Portfolio, also 70% Industrieländer, MSCI World, und 30% Emerging Markets, also Schwellenländer. Und in den Aufwärtsphasen des Jahres war das Sparplandepot etwas schlechter als das vergleichbare 70-30 Depot und in den Abwärtsphasen etwas besser und am Ende tatsächlich nahezu gleich abgeschlossen. Letztendlich bei demselben Aufwand, weil da, ja, das läuft ja komplett auf Autopilot, ne? Das zum Thema Sparplandepot. Dann schwenke ich gleich mal über zum Einzelwertdepot. Das habe ich jetzt quasi komplett ausgelagert, führe das bei eToro, seinerzeit auch, um den Broker einfach mal auszuprobieren. Und das hat arg gelitten, liegt auf Jahressicht bei minus 22,5%. Da muss man allerdings sagen, und da hat sich eben auch das Einzelwertrisiko manifestiert, denn das basiert, oder dieses Einzelwertdepot basierte eben auf 20 Einzelwerten, ausgewählten Einzeltiteln, auch natürlich mit einem Ausschüttungsfokus. Und da waren zwei russische Titel dabei, die jetzt mal buchhalterisch auf Null gesetzt sind, ne? Nämlich Gazprom und die Sberbank. Und von daher gehen allein über 10% Minus auf die beiden Positionen, da die 20 Titel mehr oder weniger gleichmäßig verteilt sind, ne? Und das war natürlich schon, minus 100%, das ist schon eine ganz ordentliche Minusrendite. Ja. Das zu den beiden Depots, Sparplandepot und Einzelwertdepot. Magst du denn jetzt mal eine Kurzdarstellung deiner letztjährigen Erfolgsrechnung präsentieren?
Ja, ich habe ja relativ klar definierte Ziele und in einem Jahr wie diesem konnte ich jetzt nicht alle davon erreichen. Also das Ziel der Barrendite ist natürlich das Hauptziel. Ich habe da in meiner Strategie festgelegt, dass ich mindestens 5,5% PR annualisiert erzielen möchte. Und das habe ich mit deutlich über 6% übererfüllt, plus Steigerungen der Zahlungen auf Inflationsniveau, das habe ich auch erfüllt, auch um Ein- und Auszahlungen bereinigt und um Währungseffekte bereinigt. Das war in der Tat sehr erfreulich, dass, obwohl ja angeblich die Welt untergeht, jetzt mal ein bisschen überspitzt dargestellt, doch die Zahlungen steigen. Anscheinend steigen die Umsätze, anscheinend steigen die Gewinne und dementsprechend auch die Dividenden. Kannst du gerne gleich nochmal sagen, was da deine Hypothese ist? Meine Hypothese ist tatsächlich, dass es einfach leicht inflationsausgleichende Effekte sind. Mehr Inflation, tendenziell steigende Preise, tendenziell steigende Umsätze, und dann schlägt sich das auch in nominal höheren Dividenden irgendwann nieder. Das ist zumindest meine Hypothese. Also das Ziel der Barrendite und der Steigerungen, der Ausschüttungen, das konnte ich soweit erfüllen. dann habe ich natürlich auch das Ziel, meinen Kapitalstock real zu erhalten. Und das war natürlich in einem Jahr mit hoher Inflation und tendenziell fallenden Kursen so nicht möglich, sodass ich dann auch in Summe mit einem Minus aus dem Jahr rausgehe, ähnlich wie du. Ähnlich wie auch schon 2021, wo die Kursrenditen genial waren, möchte ich jetzt aber nicht auf die diesjährige Kursperformance eingehen, weil es, wie auch schon das letzte Mal erwähnt, meiner Meinung nach einfach die falsche Nachricht vermittelt. Also was hat das jetzt für eine Aussagekraft, wenn man jetzt minus 5, minus 10, minus 20% hat? Das halte ich ehrlich gesagt auch ein bisschen gefährlich, gerade in Social Media und bei den ganzen Finfluencern. Da vergleicht man sich jetzt irgendwie auf Jahresbasis in der Performance, obwohl das eigentlich ja häufig nichts aussagt über die Qualität einer Strategie. Also wenn man jetzt minus 80% gemacht hat in 2022, das ist ziemlich schlecht. Und wenn man mit aktivem Handel plus 100 geschafft hat, ist es wahrscheinlich ziemlich gut. Aber mit einer Buy-and-Hold-orientierten Strategie, ob man da jetzt ein paar Prozent besser oder schlechter war als irgendeine Benchmark, das sagt ziemlich wenig aus. Im Total Return war es sogar besser als bei mir jetzt als ein MSCI ACWI, was jetzt auch nicht so schwer war, weil der ist sehr tech-lastig. Aber generell wollte ich nochmal an der Stelle erwähnt haben, dass gerade in dem Jahr man aufpassen muss auf die Sachen, die so in Social Media gepostet werden, weil die ganzen aktiven Händler und die Verkäufer von Hedging-Seminaren, die kommen jetzt alle aus ihren Löchern und auf Jahresbasis ist die Performance natürlich toll und die drei schlechten Jahre davor, die werden natürlich unter den Teppich gekehrt. Das wollte ich nochmal erwähnt haben, weil mir das ziemlich aufgefallen ist, wie jetzt plötzlich auch überall rumgetönt wird, dass ETFs am Ende sind und das wird das jetzt das Jahrzehnt der aktiven Manager. Also kann ja alles sein, aber irgend so eine Prozentzahl auf Jahressicht, die würde ich nicht überbewerten und stark abweichende Renditen im Positiven wie im Negativen zu einer Benchmark würde ich eher mit Vorsicht genießen, gerade wenn man ein Buy-and-Hold-Depot hat, was jetzt vielleicht 10% im Plus war in 2022. Das hat mit hoher Sicherheit extreme Klumpenrisiken, weil der Markt, der breite Aktienmarkt, der ist nicht gestiegen. Dann muss man ja Klumpenrisiken im Bereich Energie gehabt haben, im Bereich der Rohstoffe gehabt haben. Und dass das schon einige Jahre lang keine gute Idee war, das wissen wir auch beide, Luis. Also das nochmal mein kleiner Disclaimer zum Thema Prozentangaben und Renditen.
Da sprichst du natürlich einen wahren Punkt an und grundsätzlich halte ich es auch für zweckmäßiger, gerade im Bereich der Wertpapieranlage beziehungsweise der Nicht-Geldwerte gar nicht in nominalen zu rechnen, sondern einfach, dass ich in effektiven Stücken, die ich halte, macht dann erstens auch mehr Freude, man konditioniert sich positiv und dann in Kombination dann natürlich mit den Ausschüttungen mildert das auch in solchen Jahren wie gerade das, was gerade hinter uns liegt, auch ein wenig den Schmerz. Ja, und den Schmerz, muss man sagen, mildert auch tatsächlich die Dividende, wenn man die eben mit einfließen lässt in eine Berechnung. Ich mache es ja trotzdem, weil ich das immer traditionell mache, auch für meinen Mitgliederbereich. Na, meine Mitgliederbereiche, und da haben wir ja noch zwei Depots ausstehen, einmal das Dividenden, einmal das Optionsdepot. Im Dividendendepot komme ich erst nochmal dazu und das fand ich schon ein bisschen interessant, weil das kann ich aufschlüsseln, weil ich das eben traditionell immer so mache, nämlich einmal unterteile ich das in Offensiv-Depot oder Portfolio, einen Defensivbereich, in einen Real Estate Bereich und in einen alternativen Bereich, ja, dass ich so quasi vier Subportfolios habe und die zusammen eben das Einkommens- oder Dividendendepot bei mir bilden. Und da lässt sich natürlich schon so ein bisschen was ableiten. Interessant ist, dass das Offensivdepot tatsächlich Total Return, also inklusive Dividenden, lediglich bei 2,7% im Minus steht. Hier war ich auch besonders überrascht, dass zum Beispiel Großbritannien gar nicht, oder zumindest die großen britischen Aktiengesellschaften gar nicht so getroffen wurden von der BES. Auch das Defensivportfolio hat inklusive der Ausschüttungen zumindest nominal das Plus gehalten. Da haben wir lediglich 1,4% Plus. Was natürlich negativ reingehauen hat, aber das war mehr oder weniger klar. Wenn so eine Zinswende erfolgt, das sind natürlich die Immobilienwerte, sprich die Real Estate Investment Trust. Die legen mit minus 20,3% ganz hinten mit der roten Laterne. Hier natürlich einzelne Positionen, wie beispielsweise die Mortgage Real Estate Investment Trust, die decke ich auch über eine Sammelanlage ab, über einen ETF tatsächlich sogar. Die haben ordentlich nachgegeben, knapp 40%. Aber ist auch nicht das erste Mal, muss ich natürlich auch dazu sagen. Aber auch, das hat mich so ein bisschen überrascht, beispielsweise der Civitas Social Housing, der ja eigentlich eine sehr konservative Mieterstruktur und auch Finanzierungsstruktur hat, ne, auch mit über 30% im Minus. Ja. Dafür aber beispielsweise am anderen Ende der Welt, ja, der Charter Hall Social Infrastructure Real Estate Investment Trust, also ein australischer Social Real Estate Investment Trust, ja, also der hier im Bereich Kinderbetreuungseinrichtungen Immobilien vermietet, also im Prinzip ähnlich positioniert wie der Civitas Social Housing, ja, liegt hier lediglich mit knapp 5% im Minus. Ne? Also das ist ja deutlich unterdurchschnittlich wieder und zeigt einmal auch in so einer Anlageklasse, auch bei ja tendenziell weltweit steigenden Zinsen, lässt sich damit ein gewisser Ausgleich herstellen. Ja, und dann rausgerissen ein Stück weit, haben es tatsächlich auch wieder die Alternativen übers gesamte Jahr gesehen. Die sind tatsächlich auch hier mit etwas über 5% im Plus. Ja? Und da sieht man auch mal, wie gut eben solche Werte, ja, die eben unkorreliert sind mit dem restlichen Markt, ja, zumindest auch was die Ertragslage angeht und dann tatsächlich auch die Bewertung offensichtlich, ja, wie die dazu beitragen können, eben Risiken ein Stück weit abzupuffern. Und da spielt natürlich rein, da war einiges an Energie mit Titeln mit bei, ja, wie zum Beispiel eben so eine APA Group, ja, oder auch beispielsweise ja eine Keppel Infrastructure aus Singapur oder auch mein heutiger Hochdividendenwert des Monats / Jahres, auf den ich nachher eingehen werde. Also alles in allem, das Dividendendepot, muss ich sagen, ja, bin ich ja doch positiv überrascht, ja, dass sich das so gut geschlagen hat. Jetzt real nach Inflation, klar, da ist das natürlich dann auch etwas unter Wasser. Das zum Thema Dividenden. Bleibt noch das Thema Optionen. Und da muss ich tatsächlich sagen, ich habe noch nie in meiner Karriere als Stillhalter ein so herausforderndes Jahr wie dieses erlebt. Und das lag eben daran, ja, letztendlich an der hohen Volatilität, die sich auch bemerkbar gemacht hat, eben durch stark nach oben und unten zuckende Kurse. Und das ist im Prinzip genau das, was so ein Stillhalter gar nicht mag, ja, denn das führt eben dazu, dass es wenig konstante Trends gibt und ja, damit natürlich Positionen immer wieder ausgestoppt werden und das kostet dann eben Geld. Unterm Strich steht jedoch ein Plus, was den Ertrag angeht, inklusive Dividenden, hier vor allem von den Preferred Shares, die ich halt hier zur Liquiditätsanlage nutze, von über 5%, deutlich weniger als im Jahr 2021. Und das liegt eben tatsächlich an vier roten Monaten, die es eben 2022 gab. Nur zum Vergleich, 2021 kein einziger. Ja, und die Monatsrenditen, also rein was die Erträge angeht, die schwanken eben. Der schlechteste Monat war der April mit minus 0,9%. Der beste Monat war der Juli mit 1,7% plus. Ne? Also genau, die 0,9% eben waren minus. Ich hoffe, ich habe es dazu gesagt gehabt. Ja, das zu den Erträgen. Hier zeigt sich auch nochmal so ein bisschen die Spreu vom Weizen, was so die Preferred Shares angeht. Buchhalterisch stehen die teilweise auch deutlich im Minus. Liegt auch daran, ich habe schon im letzten Jahr angefangen, die Emissionen von Preferred Shares auf Closed End Funds, ja, die also sehr konservativ sind, zu ergänzen, um solche von Banken und Versicherungen, also Großbanken und Versicherungen, einfach deswegen, weil die tatsächlich eine variable Dividende bieten, die sich eben an Inflationsindikatoren bemisst. Und die haben deutlich nachgegeben, teilweise ja zwischen 12% und 25% im Minus. Allerdings mache ich mir bei diesen ganzen Preferred Shares keine großen Gedanken. Wenn sich die Lage wieder, die Volatilität runtergeht und die Lage wieder etwas normalisiert, dann gehen die auch wieder recht rasch auf ihren ursprünglichen Kurs. Man konnte aber sehr gut sehen, auch bei den Preferred Shares, manche notieren nach wie vor über Pari, also über 25 US-Dollar. Ja, wer jetzt mit den Preferred Shares nicht so viel anzufangen weiß, hier einfach nochmal reinhören in unsere entsprechende Folge zum Thema. Und hier macht sich eben auch bemerkbar, je nachdem, ob der Call-Date eben schon vorbei ist oder noch in der Zukunft ansteht. Und hier sieht man auch, je weiter der Call-Date ansteht, ja, desto mehr haben die Papiere einen anleiheähnlichen Charakter und sind halt eben auch gefallen, ja, wie eben allgemein der Anleihemarkt. Ja, wir haben ja viele, selbst Staatsanleihen mit entsprechend langer Laufzeit, die minus 30% notiert haben, phasenweise. Und deswegen war ja dieses Börsenjahr insgesamt, wenn man Aktien und Anleihen zusammennimmt, extrem schlecht. Das schlechteste seit 100 Jahren, hat ja das Wall Street Journal in Anlehnung an eine Untersuchung der Bank of America publiziert. Und das liegt eben daran, ja, dass nicht nur die Aktienmärkte runtergegangen sind und dass wir hier in einer ausgewachsenen Base festsitzen, sondern eben dasselbe auch für den Anleihemarkt aufgrund der gestiegenen Zinsen gilt. Ja, und aufgrund der gestiegenen Zinsen allerdings habe ich auch eine Anlageklasse neu mit, gerade hier im Optionsportfolio aufgenommen, nämlich die T-Bills, also kurzlaufende US-amerikanische Staatsanleihen. Ja, T-Bills eben mit einer Laufzeit von maximal 12 Monaten, habe ich natürlich gar kein Zinsänderungsrisiko und die werfen mittlerweile eben 4,7% ab bei entsprechendem Rating, bei nahezu schwankungsfrei. Problem war eben, letzten Jahre hatten eben auch Negativrendite teilweise und waren dann eben unattraktiv. Ja, und das vielleicht noch so als letztes zu dem Thema Preferred Shares. Ich meine, die habe ich ja mittlerweile auch seit, 5, 6, 7 Jahren im Portfolio eben als Zinsalternative. Und wenn man dann eben mal auf die Gesamtzeit hochrechnet, die Summe an Dividenden, die abgefallen ist und die bei einer alternativen Anlage eben nicht angefallen wäre, dann sind diese Verluste jetzt auch, die temporären Verluste da auch zu verschmerzen. Ja, und damit bin ich jetzt zumindest mit den börsennotierten Anlagen durch. Hast du denn noch Ergänzungen beziehungsweise auch was Außerbörsliches, Anton?
Nein, tatsächlich habe ich jetzt keine besonderen Highlights mehr. Also aus Sicht der Einkommensstrategie war es unterm Strich ein relativ unspektakuläres Jahr. Und wenn man rein geschaut hat, was man an Cashflow erhält und was man dann ausgeben kann, dann war es sogar ein sehr erfreuliches Jahr. Also nicht der spektakulär außerbörsliche Investments hatte ich nicht. Einen Punkt wollte ich noch mal ganz kurz aufgreifen, den hattest du vorhin angeschnitten mit UK, dass dich das wundert, dass die nicht so stark nachgegeben haben wie der sonstige breite Markt. Ich erinnere mich noch, dass wir uns beim letzten Jahresrückblick darüber unterhalten hatten. Da meintest du, dass es ja ein gespenstischer Anstieg in den Märkten war, außer eben UK, die sind eben nicht gestiegen, wie alles andere gespenstisch kontinuierlich, sondern die sind nicht gestiegen und dieses Jahr sind sie dann eben auch nicht analog zu den sonstigen Papieren gefallen. Also ist eben, zeigt auch wieder schön, dass da anscheinend fundamental ein etwas anderes Profil ist. Rein über die Kursentwicklungen kann man immer viel reden, aber am Ende, es ist interessant, aber am Ende auch nicht so relevant. Ich würde die Kursentwicklungen nicht überbewerten. Wie sah es bei dir aus, Luis? Hattest du noch außerbörsliche Investments, beziehungsweise bist du jetzt mittlerweile in den Harzer Immobilienmarkt eingestiegen?
Stimmt, da war doch noch was. Ja, und erstmal nochmal zu den Briten. Jetzt, wo du das sagst, fällt es mir auch wieder ein. Genau, das ist halt so eine klassische Regression zum Mittelwert, ne, die wir dann erleben und sowohl nach oben als nach unten. Ja, was die Immobilie im Harz angeht, ich bin nach wie vor auf der Suche. Ich habe aber dies tatsächlich nicht zugeschlagen, was auch daran lag. Zum einen, ich hatte wirklich zwei interessante Objekte, da war ich aber zu langsam, beziehungsweise da war jemand anders schneller. Und bei anderen Objekten, muss ich sagen, sind die Preise einfach meines Erachtens noch zu hoch. Gilt übrigens auch, in einem Objekt, wo ich bereits eine Wohnung habe, stehen jetzt auch so weitere zum Verkauf. Die fände ich auch sehr interessant, allerdings halt eben auch noch zu einem zu hohen Preis. Und jetzt haben wir natürlich gerade am Immobilienmarkt mehrere Trends, die da aufeinanderprallen. Das eine sind natürlich die Zinssteigerungen, die jetzt grundsätzlich erstmal natürlich dämpfend auf Preise wirken sollten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich eine massive Kostensteigerung, gerade im Neubaubereich. Das haben wir ja auch im Freundeskreis mitbekommen. Und damit, ja, das stabilisiert natürlich oder damit werden die Preise natürlich auch von den Bestandsimmobilien gehen natürlich dann wiederum weniger runter, weil die natürlich in Konkurrenz zu den Neubauten dann stehen. Und das andere ist natürlich, wir haben ja auch im Jahr 2022 einen Bevölkerungszuwachs gehabt und jetzt erstmals in der Bundesrepublik Deutschland über 84 Millionen Einwohner. In erster Linie durch Flüchtlinge aus der Ukraine. Und da treffen natürlich mehrere, ja, Entwicklungen aufeinander im Immobilienmarkt. Muss mal gucken, was sich am Ende dann durchsetzt. Aber ich bin da noch guter Dinge und ich habe ja Zeit und von daher werde ich da noch weiter suchen und ja, wenn ich was Passendes finde, zuschlagen. Und wenn es soweit ist, Anton, sage ich dir auch gerne Bescheid und vielleicht verbringen wir dann zusammen ein schönes Wochenende im Harz. Ist auf jeden Fall immer ein Ausflug wert. Daneben gab es aber noch eine Anlageklasse, die möchte ich noch erwähnen, weil die tatsächlich insgesamt als komplette Anlageklasse interessant performt hat, nämlich Gold. Ja, Gold hat geliefert logischerweise keine Dividenden, reine Kursentwicklung in US-Dollar 1,3% plus im vergangenen Jahr, in Euro gerechnet 6,9% plus. Und ich denke mal, das hat natürlich auch noch ein bisschen zur Gesamtperformance bei mir beigetragen. Und ganz entscheidend für uns beide hat natürlich beigetragen, dass der gesamte Kryptosektor entfallen ist. Das war ja wirklich nicht schön, insbesondere für diejenigen, die hier ja groß dort exponiert waren.
Ich erinnere an der Stelle an die Abstimmung auf der diesjährigen Invest noch im Mai, als nur drei Hände sich für Gold entschieden haben und der Rest alle pro Bitcoin war. Was die Entwicklung, meine ich, auf Sicht von 10 Jahren anging. So war das, oder?
Nee, es war sogar noch schlimmer. Es war auf Sicht von 50 Jahren, weil ich ja bewusst eine Generation mal dazwischen laufen lassen wollte. Ja, aber ich erinnere mich, ja.
Das Spiel ist noch nicht vorbei, Luis, und am Ende.
Nein, natürlich nicht.
Wir werden erst in ungefähr 49 Jahren wissen, wie es ausgegangen ist. Ich bleib weiterhin, obwohl ich kein Goldbug bin, der Goldseite treu.
Das freut mich, Anton. Wenigstens einer.
Ja, und du hattest ja vorhin auch nochmal so ein bisschen deine Performance-Kontributoren auseinandergenommen. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt auf Deutsch. Was bei dir für welche Performance gesorgt hat in deinem eigenen Depot, was da die was da die entscheidenden Treiber waren. Und bei mir war tatsächlich auch der Real Estate Bereich aus Sicht der Barerträge relativ entspannt. Kursseitig hat es das Depot natürlich auch belastet. Am meisten belastet hatte mich aber auch, wie bei dir im Einzelwertdepot, eine Russland-Position in Russland-Fonds. Den hatte ich jetzt nicht, wie bei dir im Einzelwertdepot mit 10% gewichtet, sondern es war eine niedrige einstellige Gewichtung, auf der ich einen etwa 70-prozentigen Verlust realisiert habe. Dementsprechend hat mir dort auch fast die komplette Ausschüttung gefehlt. Und auch nochmal, wenn man jetzt schlechte Performance-Komponente hier mit berücksichtigen, bin ich dann auch sehr zufrieden mit den sonstigen Ergebnissen. Und falls sich jetzt jemand denkt oder nach diesem Jahr allgemein denkt, man kann jetzt nicht mehr in Schwellenländerwerte investieren, das finde ich ehrlich gesagt, da schließe ich mich der Meinung vom Finanzvisier an, dass man, wenn man sich mal für eine Strategie entschieden hat, dass man die dann auch durchziehen sollte und nicht sobald mal Probleme eintreten, dass man sich dann davon trennt. Also diese Diskussion, dass man jetzt das 70-30-Portfolio auflöst, weil ja politische Risiken nicht nur theoretisch existieren, sondern weil die ja wirklich existieren, da muss ich ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln, auch wenn natürlich die Umstände nicht schön sind, aber politische Risiken sind etwas, die gibt es und zum Glück ist das kein schlechtes Risiko, sondern ein gutes Risiko, weil es dafür eine Risikoprämie gibt. Schlecht sind Risiken dann, wenn keine Prämie gezahlt wird. Aber das jetzt zu meinen eher nicht so gut gelaufenen Investments beziehungsweise meinem ziemlich schlecht gelaufenen Investment. Übrigens, falls Russland wieder investierbar wäre, würde ich vermutlich auch wieder investieren, weil, also mit einem sehr kleinen Teil meines Depots, aber wenn es dann wieder investierbar wäre, würde ich es auch wieder machen, weil dann vermutlich eine absurd hohe Risikoprämie geboten wird. Ich meine, die haben ja davor schon die Unternehmen, meine ich, bei so etwa 10% Dividendenrendite im Schnitt notiert. Wenn die Märkte wieder öffnen, dann ist das vermutlich aufgrund der gesunkenen Kurse das Doppelte. Und dann kann man zumindest wieder überlegen, sowas zu machen. Ich persönlich schaue eben immer, ob Risiken entsprechend honoriert werden. Und wenn die honoriert werden durch eine Risikoprämie, dann finde ich das auch vertretbar. Also das dazu. Besonders gut liefen aber bei mir auch Energiebeteiligungen, klassische fossile Energiebeteiligungen, Versorgerunternehmen, Renewables liefen sehr gut. Also unter anderem dann auch Fonds für erneuerbare Energienanlagen, Yieldco, CEFs. Infrastruktur lief gut, Lateinamerika lief gut, Australien lief gut. Die beiden Regionen vermutlich vor allem deshalb, weil deren Volkswirtschaften allgemein auch recht rohstoff- und energielastig sind. Also ich meine, ein Drittel der gesamten australischen Aktienmarktdividenden hat im letzten Jahr BHP gezahlt. Und daran kann man sich dann vorstellen, wenn diese Rohstoffunternehmen so wichtig sind und dann auch noch eine Woodside Energy sehr, sehr wichtig ist, wenn die Sektoren gut laufen, dann dann läuft auch der entsprechende Aktienmarkt gut, den wir ja auch, meine ich, beide über BKI Investment Company abdecken. Aber jetzt zum Ausblick, Luis. Ich nehme an, dass du eine sehr gute Glaskugel hast und die dir jetzt Trading-Signale für die nächsten 12 Monate jetzt schon sendet.
Ja, sicher, natürlich. Ich bevorzuge allerdings den Kaffeesatz. Ja, nein, Scherz beiseite. Eine Erklärung bin ich noch schuldig, nämlich die Hypothese zu den steigenden Dividenden. Und hier könnte es sein, das könnte tatsächlich eine Dividendenfalle sein, weiß natürlich keiner, nämlich, dass wir hier den klassischen Verzögerungseffekt sehen. Das heißt, Umsätze, Gewinne und damit natürlich auch Dividenden, ja, die bewegen sich ja mit einer deutlichen Verzögerung zu dem, was Kurse gegebenenfalls vorwegnehmen und meistens ja dann auch nicht in der gleichen Stärke. Ja, und als Beispiel dient hier wieder die Weltfinanzkrise 2007 bis 2009. Da haben wir ja auch noch bis 2008 oder in 2008 hinein teilweise steigende Dividenden gehabt, weil natürlich ja gewisse Planzahlen hier im Raum standen, gewisse Liquiditätsrücklagen eben für Dividendenzahlungen angelegt wurden, weil es noch Lieferverträge gab, die erfüllt wurden und wo auch Zahlungen geflossen sind. Und das heißt, diesen Verzögerungseffekt, den sehen wir immer wieder in ja, auch bei so konjunkturellen Einbrüchen, wenn sie mit Börseneinbrüchen einhergehen. Und von daher könnte es tatsächlich sein, dass wir ja, hier nochmal so einen Schwanengesang erleben oder erlebt haben im Jahr 2022, bevor jetzt die rückläufigen Dividenden kommen in 2023 plus Streichungen. Aber auch hier hilft natürlich die Macht der Streuung, indem ich meine Anlagen eben oder meine Einkommensquellen mir möglichst über die ganze Welt oder über weite Teile der Welt erschließe und eben über unterschiedliche Geschäftsmodelle. Und das halte ich nach wie vor auch im Jahr 2023 für die beste Versicherung. Natürlich kann man jetzt darüber nachdenken, baue ich mir irgendwelche Hedges oder gehe ich aus dem Markt raus und bleibe an der Seitenlinie stehen. Aber ich meine, das Thema haben wir auch x-mal durchgekaut. Das wird vermutlich A, schwierig, wirklich die korrekten Ein- und Ausstiege dann zu finden. Und zum Zweiten, als Einkommensinvestor habe ich ja auch noch den großen, großen Trost, auf diesen BESS-Effekt zu setzen, indem ich einfach stumpf reinvestiere. Auf der einen Seite mir natürlich mein Ausschüttungspotenzial erhalte und auch real meine Ausschüttungen bekomme, was natürlich dämpfend auf die Nerven wirkt und auf der anderen Seite diese Mittel dann auch reinvestieren kann und dann im Prinzip noch mehr Dividende pro investierter Geldeinheit bekomme. Und ob es jetzt hochgeht oder runter oder gleich bleibt, keine Ahnung. Für jeden Fall kann ich mir tolle Szenarien ausmalen, wieso, weshalb, warum, aber es ist halt unmöglich, diese ja irgendwie quantitativ zu berechnen, ja. Also von daher mache ich mir die Mühe erst gar nicht. Und es wird sich auch bei mir nicht viel ändern, lediglich ein bisschen Feinschliff an der einen oder anderen Stelle. Da kann ich gerne mal gleich darauf zurückkommen. Aber vielleicht, Anton, hast du ja ein anderes Medium im wahrsten Sinne des Wortes, über das du Zukunftsinformationen verlässlicher Art für das Publikum und mich bereitstellen kannst.
Selbstverständlich, Luis. Nein, also was die Kursseite angeht, am Ende, das ist ja wirklich absolut, es ist ja wirklich unmöglich, das vorherzusagen, weil man bei der Kursprognose, da versucht man ja nicht, Gewinne einzuordnen und Gewinnbewertungen abzuschätzen, sondern am Ende versucht man vor allem auch immer Anlegerstimmung zu prognostizieren. Und das ist sowas, ist etwas so Komplexes. Also Anlegerstimmung in einem Jahr zu prognostizieren, das halte ich wirklich für unmöglich. Ich meine, ExxonMobil oder Chevron, die wurden ja Mitte 2020 totgesagt und innerhalb von 2 Jahren schlägt das um zu den absoluten Growth-Stocks. Also das ist so verrückt, wie Anlegerstimmung sich entwickeln kann. Von daher würde ich mich da auch kurstechnisch jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, zumal das jetzt keine besondere Relevanz hat für meine private Strategie. Das hat für mich geschäftlich jetzt keine Relevanz, weil die Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, denen geht es eben um das laufende Einkommen und das floss auf Rekordniveau in dem Jahr. Von daher würde ich mich jetzt mal auf die Ausschüttungen beschränken. Ich gebe dir recht, Luis, es könnte tatsächlich sein, dass es sich um meinen Verzögerungseffekt handelt aktuell noch bei den Dividenden. Ich würde aber tatsächlich, also meine These ist, dass die inflationsausgleichenden Effekte und die Gewinnsteigerungen, die Kürzungen, überkompensieren werden. Das ist meine These, aber gut, das werden wir dann im nächsten Jahr, das werden wir dann im nächsten Jahr wissen. Ich meine, das ist vielleicht noch ein bisschen einfacher abzuschätzen, auch wenn das auch von vielen Einflussfaktoren abhängt, zumindest etwas einfacher als die Kursentwicklung. Und was die Inflation angeht, würde ich mich mal so weit aus dem Fenster wagen, dass ich global von einer leichten Abschwächung auf hohem Niveau ausgehen würde. Was sagt da deine Glaskugel oder dein Kaffeesatz, Luis?
Was die Konjunktur angeht, stellt sich das für mich genauso dar wie die Börsenentwicklung. Auch hier kann ich mir viele Szenarien vorstellen, insbesondere nach den letzten Jahren auch, wo plötzliche Schocks auftreten können, im Guten wie im Schlechten natürlich. Überleg mal allein, was jetzt ja eine Verschärfung des Krieges um die Ukraine mit sich bringen würde. Ja, und im Vergleich dazu eben ja ein Friedensschluss, ja, und Putin Rücktritt. Also im einen Fall wird es halt vermutlich auch konjunkturell stark bergab gehen, im anderen eben ja könnte ein Impuls nach oben gehen, ne? Und von daher maße ich mir da auch keine Prognose zu, aber was die Anlegerstimmung angeht, die du eben erwähnt hast, da ist mir noch was eingefallen, nämlich so ein Bonmot von John Maynard Keynes, ja, der berühmte Ökonom, der ja auch ein erfolgreicher Spekulant war, und der hat gesagt, naja, im Grunde reicht es ja nicht, die Anlegerstimmung einzufangen, sondern man muss prognostizieren die Durchschnittsmeinung zum Meinungsdurchschnitt, um ja eine Ahnung zu haben, wie die Kurse sich bewegen. Und wenn wir ja dieses Vorhaben mal aufdröseln, dann ja sind wir am Ende so wie in einem Bild von Escher gefangen, das sich irgendwie selber malt, oder ja sehen uns im Spiegel mit einem Spiegel im Rücken. Also dann projiziert sich das ja irgendwann tausendfach, und am Ende kommt dann nichts anderes dabei raus als eben ein wie Statistiker es nennen, weißes Rauschen. Also letztendlich ja, man weiß, dass man nichts weiß, dann im besten Fall. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Vorsatz für das neue Jahr.
Den Satz kann ich nur unterschreiben, Luis. Demut und nicht zu glauben, dass man zu viel weiß, beziehungsweise sehr, sehr vorsichtig mit dem zu sein, was man glaubt zu wissen. Und wenn man glaubt, dass man sich irgendwo nicht mehr verbessern kann, dann bin ich ja sowieso der Meinung, dass man vermutlich schon aufgehört hat, gut zu sein. Also man kann immer dazu lernen. Du hast es auch schon so schön gesagt, wir lernen trotz jahrelanger Beschäftigung mit dem Thema laufend neu dazu. Und in einer sich verändernden Welt ist das vermutlich auch der einzige Weg, um ja fortzustehen. Luis, wollen wir ansonsten dann jetzt mal zu den HDWDMs übergehen, oder hast du noch was zu ergänzen zu unserem kleinen philosophischen Ende?
Das können wir gerne machen. Vorab wollte ich noch eine Kleinigkeit der Vollständigkeit halber ergänzen, nämlich was den Feinschliff, was die persönliche Anlagestrategie angeht. Und Anton, jetzt wirst du vermutlich ein bisschen schmunzeln, aber ich habe mich tatsächlich entschlossen, alles, was Hongkong angeht, aus meinem Depot rauszuschmeißen und mich im Prinzip komplett von China und, naja, dem zwar rechtlich irgendwie so halbwegs selbstständigen Gebilde, aber doch unter dem Einfluss China stehenden Hongkong zu trennen. So ein bisschen gehadert habe ich damit schon immer. Natürlich kann man jetzt sagen, Russland-Effekt, aber das war jetzt gar nicht so der springende Faktor, sondern ich hatte einen Interviewgast, dessen Familie seit mehreren Generationen intensiv China-Geschäfte betreibt. Das Interview kommt dann auch im Februar raus, spätestens, denke ich. Und das war mir bekannt, ja, dass die Familie halt mit China stark verbandelt ist. Und deswegen habe ich ihn auch am Ende gefragt, angesichts der aktuellen Lage, wie er es denn mit China-Investments hält. Und das war dann doch sehr markant, weil er sagte, es gibt in der Familie eben seit drei Generationen den Grundsatz, ja, Handel mit China, Geschäfte machen, ja, investieren niemals. Ja, er hat es auch noch ein bisschen ausgeführt, gibt es noch alles zu hören. Aber das war für mich dann auch so, ja, letztendlich so der Punkt, wo ich auch gesagt habe, das ist mir einfach zu viel Unsicherheit und ist vielleicht auch eine Altersfrage. Das kann ich dann nicht mehr aufholen, auch wenn der Hongkong-Anteil relativ klein war. Aber wie gesagt, solange es noch interessante anderweitige Alternativen gibt, konzentriere ich mich auf die und nehme da das Risiko komplett raus. Und das war die wesentliche monetäre Änderung. Vielleicht noch nicht monetär, wenn mir der Hinweis erlaubt sei, es wird geben, jetzt Ende Januar, die erste Folge eines neuen Podcast-Formats. Das mache ich zusammen mit dem Felix Faustnammer, der war auch mal bei mir im Interview. Und hier ja, möchte man ein bisschen was Neues aufziehen, was tatsächlich auch so in dem Podcast-Spektrum nicht gibt. Das kannibalisiert sich auch inhaltlich nicht mit anderen Inhalten. Es geht eben ein bisschen, geht zwar noch um Finanzen, aber eben auch um Geschichte. Von daher heißt der Podcast dann auch Geldgeschichten. Kann man sich jetzt schon mal vorinformieren auf geldgeschichten.info und wird immer erscheinen jeden letzten Freitag im Monat. Und dann werden wir beide jeweils immer in jeder Folge eine ja, kurze Episode aus der Weltgeschichte ausführen, wo es im weitesten um das Thema Geld und Finanzen geht und was wir daraus für die Gegenwart mitnehmen können. Also da geht es dann weniger um WKNs und Kennzahlen und Cashflows und Investments und Portfoliostrukturierung, ja, sondern tatsächlich ein Finanzmetathema. Und da sind wir mal beim Gespräch drauf gekommen, da waren beide historisch interessierte Person sind. Er ist sogar studierter Wirtschaftshistoriker, hat mir da so tatsächlich ein bisschen was voraus. Die erste Folge ist auch schon im Kasten, ist ganz gut geworden. Das als Hörtipp für die kommende Zeit. Und jetzt, Anton, bin ich gespannt, was du uns Schönes als Hochdividendenwert des Monats, den ersten in diesem Jahr, mitgebracht hast.
Ich bin auf jeden Fall schon ganz gespannt auf dein neues Format, Luis. Du hattest ja auch unser Buch durch einige historische Verweise sehr bereichert. Aber jetzt zu dem HDWDM des Januars 2023. Und der ist unter dem Motto Neues Jahr, neues Glück. Zumindest aus Sicht der Kurse und aus Sicht der NAV-Entwicklung. Da war das Ganze nämlich nicht so erfreulich. Der Titel notiert zweistellig gut 10% im Minus aus Sicht der Kursentwicklung und aus Sicht der NAV-Entwicklung im Jahr 2022. Die Ausschüttungen hingegen, die wurden im Jahr 2022 um 9% erhöht. Von welchem Titel ist die Rede und wie kann diese wie kommt es zu dieser gegenläufigen Entwicklung? Die Rede ist vom KKR oder KKR Credit Income Fund und zwar investiert dieser Titel, dieser Fonds in ein Portfolio aus Unternehmenskrediten und Unternehmensanleihen auf weltweiter Basis, vor allem in den USA und in Europa und dabei mit Schwerpunkt auf dem High-Yield-Bereich, also im Bereich Hochzins. Investment, Hochzins, Fixed-Income-Anlagen, manchmal auch etwas abwertend Ramsch oder Junk-Bonds genannt, obwohl ich das teilweise ein bisschen irreführend finde. Viele Investoren fühlen sich sehr wohl mit den nachrangigen Aktien entsprechender Unternehmen im Depot. Also viele Aktionäre haben entsprechende Aktien im Depot, wo die Anleihen als Junk-Bonds geratet sind und darüber macht sich kaum jemand Gedanken, aber sobald dann High-Yield-Anleihe draufsteht, obwohl das Ganze ja vorrangig bedient wird im Insolvenzfall, sobald das mal so ist, wird das Ganze schlecht geredet, also auch das Thema sehe ich grundsätzlich ein bisschen entspannter, aber was natürlich stimmt, High-Yield-Anleihe und Hochzinskredite, das geht in Rezessionen, in Krisen immer mit einer etwas höheren Ausfallrate einher. Und dementsprechend sind dann hier auch die Kurse runtergegangen und der NAV ist runtergegangen, um die eventuell drohenden Ausfälle schon mal etwas einzupreisen. Tatsächlich ist das Portfolio aber noch bei einer Ausfallrate von 0%. Also ja, High-Yield-Anlagen und Junk-Bonds, die sind dann eben doch etwas solider, als man es häufig annimmt. Aber klar, hier kann es natürlich auch noch Verzögerungseffekte geben. Und gerade in einem Umfeld steigender Zinsen wird es früher oder später Beteiligungen geben, die auch die höhere Zinslast nicht tragen können. Der KKR Credit Income Fund ist noch relativ jung. Aufgelegt wurde er im Jahr 2019 mit Domizil in Australien. Er ist auch in australischen Dollar denominiert, wird in australischen Dollar gehandelt, zahlt entsprechend, bilanziert entsprechend, was auch daran liegt, dass der Titel komplett in australischen Dollar gehedged ist. Das ist auch noch eine wichtige Ergänzung. Mit der Anlagestrategie des Fonds, also weltweit in Zinsinvestments, Unternehmenskredite, Anleihen zu investieren, mit dieser Strategie strebt der Fonds Netto-Barrenditen von 4-6% pro Jahr an, bei einer angestrebten Gesamtrendite von 6-8%. Also das ist entsprechend den höheren Risiken auch ein ambitioniertes Renditeziel. Aktuell hält der KKR Credit Income Fund 174 Einzelpositionen. Indirekt deshalb, weil dieser Fonds hier quasi ein Feeder-Fonds ist für andere KKR-Fonds. Das sind zum einen ist es ein European Private Debt Fonds in Form einer kostenfreien Fonds-Tranche. Und zum anderen ist es auch nochmal ein US-amerikanischer Anleihen- bzw. Unternehmenskreditefonds. Also dieser Fonds investiert in andere KKR-Fonds, dort aber mit kostenfreien Tranchen, sodass wir es hier nicht mit einem klassischen Dachfonds mit entsprechend hoher Kostenstruktur zu tun haben. Eine Besonderheit bei dem Titel ist auf jeden Fall auch noch, dass die Duration, die nicht gleichzusetzen ist mit der Laufzeit, hier besteht Verwechslungsgefahr, dass die Duration, also die Zinsempfindlichkeit, könnte man sagen, die Zinsänderungsempfindlichkeit, die liegt hier bei 1,1 Jahren, was darin begründet liegt, dass ein sehr großer Teil des Portfolios variabel verzinst ist. Und der festverzinste Bereich hat tatsächlich sehr kurze Restlaufzeiten. Heißt, jetzt im letzten Jahr konnten deutlich höhere Zinseinnahmen hier generiert werden. Deshalb auch die Ausschüttungssteigerung bei parallel sinkendem NAV und Kurs. In der aktuellen Phase war das also recht schön. Und sollten die Zinsen weiter steigen, kann der Fonds hier auch weiter profitieren. Man muss aber auch ein bisschen vorausdenken, heißt, sollten die Zinsen mal wieder deutlich sinken, können auch die Ausschüttungen hier wieder etwas zurückgehen. Aber zumindest im Jahr 2020 war das nicht der Fall. Also hier musste man trotz der Zinssenkungen im Shutdown-Crash hier in dem Fall keine Kürzungen vornehmen. Aber das Risiko besteht und deswegen wollte ich es ergänzt haben. Das Bruttovermögen des KKR-Fonds liegt bei 731 Millionen australischen Dollar. Der Börsenwert bei 617 Millionen australische Dollar. Und da der Fonds nicht gehebelt ist und dementsprechend NAV das gleiche ist wie Bruttovermögen, haben wir es hier mit einem attraktiven Discount von 15,6% zu tun. Kostentechnisch haben wir hier eine Managementvergütung von 0,9% pro Jahr. In Anbetracht des Discounts halte ich das aber für sehr moderat. Also bei dem Discount müsste diese Kostenquote tatsächlich ungefähr komplett kompensiert sein. Der Fonds zahlt monatlich Ausschüttungen, auch eventuell ein hervorhebenswerter Faktor, auch wenn ich persönlich quartalsweise oder gar halbjährlich auch vertretbar fände. Die Barrendite, die liegt auch durch den schönen Discount bei 6,88% und dafür werden 92% der Nachkostenerträge und Nachabschreibungsrücklagenerträge ausgeschüttet. Also wir haben es hier mit einer vollgedeckten Ausschüttungsrendite von knapp 7% zu tun. bei einer durchschnittlichen Steigerungsrate über die letzten 3 Jahre von 16,2%, dem steigenden Zinsumfeld geschuldet. Und jetzt kommen wir zum nicht so schönen Part, und zwar ist das die Kursentwicklung und der maximale Kursverlust. Die Kursentwicklung verlief relativ parallel zu einer V-Entwicklung, nicht so wahnsinnig erfreulich, aber jetzt auch nicht wahnsinnig dramatisch, wenn wir uns das Gesamtumfeld ansehen. Wir haben seit Auflage hier ein leichtes Minus. Maximalverlust liegt bei 42%. Sind aber beides für mich trotzdem keine roten Ampeln. Und dementsprechend, weil ich eigentlich nichts wirklich groß zum Abziehen hatte, außer hier auf der Kurs- bzw. NAV-Seite, kriegt der Titel von mir 9 von 10 goldene Eier legende Gänse. Im Falle wieder sinkender Zinsen könnte sich das natürlich auch schnell wieder verändern, wenn die Ausschüttungen entsprechend der Zinsen dann auch mal wieder ein bisschen zurückkommen. Und wer in den KKR Credit Income Fund investieren möchte, der kann das über das Kürzel KKC über die ASX. Und jetzt zu dir, Luis. Ich bin schon ganz gespannt, was du uns als ersten HDWDM des Jahres mitgebracht hast.
9 goldene Eier legende Gänse. Das ist äußerst großzügig von dir. Den Titel, den ich mitgebracht habe, ist, muss ich sagen, mein persönlicher Überraschungswert des Jahres 2022 mit einem Kursplus gegen den Markttrend von 25% und einer Dividendensteigerung. Und so viel sei verraten, das war nicht die erste. Und Anton, du wirst den Titel kennen. Und umso überraschter war ich, dass diese Firma Geld verdient mit Fluggesellschaften und klassischen Industrieunternehmen. Und jetzt dürftest du es wissen, es handelt sich um die Exchange Income Corporation, von der ich weiß, dass du sie auch im Portfolio hast, richtig?
Ja, und auch diesmal bin ich schon ganz gespannt, mal einen Titel aus dem eigenen Bestand nochmal von dir vorgestellt zu bekommen, weil ja, zweite Meinung ist auch immer nochmal schön.
Ja, da ich ihn selber im Bestand habe und auch über das Jahr, über den Jahreswechsel gehalten habe, bin ich natürlich auch positiv von dem Titel überzeugt. Ja, die Exchange Income Corporation notiert an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel EIF und ist letztendlich eine kanadische Beteiligungsholding mit der Besonderheit, dass die Unternehmen, an denen sich die Corporation beteiligt, zu 100% übernommen und als Tochtergesellschaften ja integriert werden. Ja, das hat, oder diese Besonderheit hat nachher auch eine Auswirkung, die es noch zu besprechen gilt. Ja, der Kurs zum Jahreswechsel stand bei 52,63 kanadischen Dollar. Die 52 Wochenkursspanne bewegte sich zwischen 37,79 und 53,46 kanadischen Dollar. Das heißt, wir befinden uns jetzt schon recht weit oben am Trendkanal. Ja, angesichts des Kurses kommen wir hier auf eine Marktkapitalisierung von 2,23 Milliarden kanadische Dollar. Mit einem Kursgewinnverhältnis aktuell von 20 ist der Titel auch schon ambitioniert bewertet. Also ich bin froh, dass ich ihn im Bestand habe. Jetzt aufstocken aktuell, ja, würde ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen schwer tun. Für das vergangene Jahr konnten die Kanadier hier einen Rekordumsatz und einen Rekordgewinn, ja, Umsatz knapp 2 Milliarden kanadische Dollar und Gewinn EBIT 212 Millionen kanadische Dollar vermelden und damit einem ja, langfristigen Trend folgen, der lediglich 2020 ja, leicht unterbrochen wurde, muss man sagen. Wir sehen auch gleich, warum, aber die Delle war jetzt nicht weiter bemerkenswert. Ja, der operative Cashflow beträgt eine knappe Viertelmilliarde kanadische Dollar und im vergangenen Jahr wurden auch Rekordinvestitionen von 340 Millionen kanadischen Dollar getätigt. Ferner wurden 93 Millionen kanadische Dollar ausgeschüttet an Dividenden, übrigens monatlich, ja, das ist ein Monatszahler und das entspricht gerade mal 43,8% des Gewinns bzw. 37,8% 2,9% des Cashflows. Ja, also da ist auch noch reichlich Puffer für Reinvestitionen. Ja, und diese ganzen Zahlen sind umso erstaunlicher, wenn wir gucken, was die Kanadier überhaupt hier machen. Und die beschreiben sich selber als ein diversifiziertes und akquisitionsorientiertes Ausschüttungs- oder Dividendenunternehmen und das sich selber spezialisiert hat auf den Bereich der Luft- und Raumfahrt sowie der industriellen Fertigung. Ja. Und wenn man mal hier ins Beteiligungsportfolio guckt, das ist halt relativ konzentriert und setzt sich zusammen aus 8 Fluggesellschaften und 8 Industrieunternehmen. Ja, die 8 Fluggesellschaften sind tatsächlich zum einen Gesellschaften, die Fluglinien, eben Regionalfluglinien unterhalten in Kanada. Da hat das natürlich auch eine andere Bewandtnis und vermutlich deutlich weniger konjunktursensibel, als es vielleicht in anderen Ländern oder bei Tourismusverbindungen ist. Einfach aufgrund der Weite des Landes ist da das Flugzeug ein viel etablierteres Transportmedium. Und diese Flugunternehmen oder Luft- und Raumfahrtunternehmen sind aber auch teilweise Technik- oder Serviceunternehmen rund um die Luftfahrt. Und bei den 8 Industrieunternehmen, da handelt es sich wirklich um ausgewählte Firmen unterschiedlicher Bereiche, die teilweise sehr spezielle Leistungen zur Verfügung stellen, sowohl für private Endkunden als auch für Unternehmenskunden. Also da ist zum Beispiel ein Unternehmen dabei, das so im Bereich der Telefoninfrastruktur tätig ist oder Fensterbau, ne, aber dann wieder im Business-to-Business-Bereich, zum Beispiel ein Unternehmen, das stellt Stahltanks her, oder Hochdruckreinigungssysteme. Meine beiden Favoriten in dem Bereich war einmal ein Unternehmen für Steuerungssysteme für die Landwirtschaft. Ja, das hat natürlich da in Kanada auch völlig andere Dimensionen als jetzt zum Beispiel hierzulande. Und ein Unternehmen, die stellen provisorische Brücken und Begehsysteme her, also zum Beispiel für bestimmte oder für spezielle Baustellen oder für Naturschutzgebiete, wo dann die passierbar gemacht werden müssen oder ähnliches. Ja, also sehr, sehr spezialisierte Unternehmen in jedem Fall. Die Luftfahrt macht hier oder bringt hier 2/3 des Umsatzes und die klassischen Industrieunternehmen 1/3. So, und für eine Beteiligungsholding, und das war auch der Punkt, wo ich erstmal gestutzt habe, haben die halt, muss man schon sagen, eine recht niedrige Eigenkapitalquote. Ja, wenn wir mal gucken auf 2021, für das vergangene Jahr gibt es noch keinen Jahresabschluss. Da betrug die Bilanzsumme 2,6 Milliarden kanadische Dollar knapp, davon lediglich 800 Millionen Dollar Eigenkapital. Das entspricht einer Quote von gerade mal 30,9%. Ja, und das ist natürlich für eine Beteiligungsholding nicht besonders üppig. Da würde ich sogar sagen, unter normalen Umständen tendenziell eher Finger weg. Könnte sich auch natürlich als Achillesferse des Unternehmens erweisen. Allerdings, jetzt muss man bedenken, dass die etwas machen, was andere Beteiligungsholdings nicht machen. Ja, die konsolidieren. Das heißt, alle Beteiligungen sind ja als Tochternehmen integriert. Ja, von daher haben wir es im Prinzip weniger mit einer Beteiligungsholding als mit einer Art Mischkonzern zu tun. Ja, und vor dem Hintergrund, da das eben eine konsolidierte Bilanz ist, wo eben Luft- und Fahrt- und Industrieunternehmen integriert sind, und nicht die Holding für sich alleine steht, sind die Zahlen dann wieder vertretbar. Deutlich wird allerdings natürlich bei angesichts des Eigenkapitals, das ist zwar jetzt auch nochmal im vergangenen Jahr, wenn ich mal so die Quartalsberichte heranziehe, nochmal angewachsen, ebenso wie das Fremdkapital. Also die Relation nimmt sich ja jetzt nicht so viel. Aber wir liegen hier auf jeden Fall bei einem Agio bezogen auf die Zahlen von 2021 von knapp 180%. Also hier muss man auch sagen, werden eben auch, wird ja weniger die Substanz als der Ertragswert bepreist. Und der, muss man sagen, ist natürlich auch sehr solide, sehr üppig. Wenn wir auf die Dividende gucken, aktuell bezahlen die im Jahr als Monatszahler 2,52 $, entspricht beim aktuellen Kurs 4,8% Dividendenrendite. Die letzten 5 Jahre haben es geschafft, pro Jahr im Schnitt um 3,7% zu steigern. Und seit Beginn der Ausschüttung im Jahr 2005, 2004 sind die an die Börse gegangen, wurden die Ausschüttungen nicht nur nie gesenkt oder ausgesetzt, ja, sondern mindestens immer gleich geblieben, beziehungsweise gleich geblieben war es in den Jahren 2009, 2010, 2013, 2020 und 2021 und ansonsten immer gesteigert, auch jetzt zuletzt im Jahr 2022. Und hinzu als Bonbon, wer halt Investor der frühen Stunde ist, der kann sich über sehr hohe Kursgewinne auch noch freuen. Ja, gestartet im Juni 2004 bei $8.11, jetzt zum Jahreswechsel $52.63, ja, macht einen Faktor 6,5 oder 550%. Dafür musste einiges an Volatilität in Kauf genommen werden. Die Weltfinanzkrise, die ging sogar noch mit einem Drittel Kursverlust. Dann gab es nochmal 2013, 2014 ging es nochmal ein Viertel runter. Richtig heftig war natürlich dann der Shutdown-Crash im Frühjahr 2020. Da ging es von 44,69 kanadischen Dollar auf 17,75 kanadische Dollar runter, also über 60%. Da hat sich natürlich die Luftfahrt dann bemerkbar gemacht, ne? Ich hatte jetzt auch noch eventuell spekuliert, ob im Bereich der Luftfahrt auch gehöriger Anteil Rüstungsindustrie zumindest mit beliefert wird, was eventuell den Kursverlauf des Jahres erklären könnte, ist aber nicht der Fall, zumindest nicht signifikant. Also daran liegt es jetzt nicht, ist jetzt kein klassisches Rüstungsunternehmen oder beziehungsweise die Rüstungsbranche läuft da unter ferner Liefen. Ja, wir haben also zwei lupenreine Luro-Kurven, also links unten, rechts oben. Einmal was die Dividende, einmal was den Kurs angeht. Ich gebe trotzdem 8 goldene Eier legende Gänse. Abzüge gibt es halt einmal für die Verschuldung, dann für die Volatilität und für die durch die Zuspitzung dann doch latenten Geschäftsmodellrisiken. Aber nichtsdestotrotz, ich behalte den Wert auf jeden Fall erstmal weiter im Depot.
Ja, ich habe mir den Titel ja auch vor allem als Diversifikation für diesen sehr speziellen Markt in den Bestand gelegt. Also vorwiegend Mittelstand und Fluggesellschaften aus Kanada, das ist schon anderweitig kaum abdeckbar. Aufstocken würde ich auf der aktuell hohen Bewertung auf jeden Fall auch nicht mehr. Aber eine Sache wollte ich auf jeden Fall auch noch mal kurz hervorheben. Exchange Income Corp. Ich glaube, das ist mein Lieblingsname unter allen einkommensstarken Werten, weil hier ist ja der Name genau das, was wir wollen. Börseneinkommen. Außer das Exchange hat hier irgendeine andere Bedeutung als Börse. Aber wenn nicht, dann heißt der Titel Börseneinkommen Unternehmen, Börseneinkommensgesellschaft. Und ja, ist mir sehr sympathisch.
Auf jeden Fall, auch da gehe ich konform mit. Dann schlage ich vor, machen wir an der Stelle den Sack zu mit der üblichen Belehrung im Brit, nämlich die üblichen Punkte. Erstens, der Handel mit Wertpapieren ist mit Verlustrisiken behaftet bis hin zum Totalausfall. Zweitens, wir übernehmen keine Haftung für materielle oder ideelle Schäden, für die Nutzung oder Nichtnutzung der Angebotinformationen. Drittens, je nachdem, wann ihr den Podcast auch hört, können sich die Daten, Zahlen, Fakten geändert haben. Viertens sind unsere Aussagen keine Anlageempfehlungen, sondern lediglich unsere persönlichen Meinungsäußerungen. Und fünftens, ja, wie wir ja auch gerade gesagt haben, sind wir als Investoren in dem einen oder anderen erwähnten Titel aktiv und Interessenskonflikte können nicht ausgeschlossen werden, insbesondere natürlich nicht bei solchen Wertpapieren mit dem Namen Exchange Income Corporation. Das geht Einkommensinvestoren ja tatsächlich runter wie Öl. So, und wenn ihr jetzt im neuen Jahr auch noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann freuen wir uns über Rückmeldungen, die dazu beitragen, den Podcast zu verbessern oder eben noch enger an euren Wünschen auszurichten. Und hierzu könnt ihr gerne die Kommentarfunktion direkt unter der Podcast-Folge nutzen oder schreibt uns einfach eine E-Mail an einkommensinvestoren@nurbaresiswahres.de. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert unseren Podcast oder folgt uns über einen unserer zahlreichen Kanäle. Und das war es zum Jahresauftakt des neuen Jahres 2023. Auf bald, eine ertragreiche Zeit, euer Luis.
Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.